Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. In Nordrhein-Westfalen wird heute umfassend die schon länger geltende Maskenpflicht im ÖPNV kontrolliert, im öffentlichen Personennahverkehr. Welche Zwischenbilanz zu ziehen ist, das fragen wir gleich unsere Kollegin, die in Essen das Ganze für uns beobachtet. Wir schildern außerdem, wie ein Corona-Testkonzert in Leipzig am Wochenende vonstatten gegangen ist und was das für Großveranstaltungen in den kommenden Wochen bedeuten könnte. Und unsere Berliner Landeskorrespondentin hat sich mit einer vorläufigen Bilanz des sogenannten solidarischen Grundeinkommens dort befasst. Wer in Nordrhein-Westfalen den öffentlichen Nahverkehr benutzt, muss das eigentlich schon seit Wochen mit einem Mund-Nasen-Schutz verpflichtend tun, auch angesichts seit vielen Tagen wieder steigenden Corona-Infektionszahlen geht das Bundesland zumindest heute in die Offensive. Erstmals gibt es eine landesweite Kontrolle der Maskenpflicht. Bei Missachtung droht übrigens eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro. Die in NRW oppositionelle SPD hält von der Aktion allerdings nicht viel. Für uns hat das Thema Kira Preuß im Blick. Sie ist am Hauptbahnhof in Essen uns jetzt zugeschaltet, der viertgrößten Stadt in Nordrhein-Westfalen. Frau Preuß, wie fällt bei Ihnen in der Region die bisherige Bilanz aus?
Ja, die Verkehrsbetriebe hier im Ruhrgebiet sagen, dass sich tatsächlich die meisten Fahrgäste an die Regeln halten und in den Zügen, Bussen und Straßenbahnen auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Sie sprechen sogar von weit über 90%, die sich daran halten. Allerdings sieht man da auch eine Entwicklung in den letzten Wochen, sagt Karin Punghorst von der Nordwestbahn.
Ausnahmen gibt es und gerade auch in den vergangenen Wochen ist uns das ein bisschen aufgefallen, dass das nachlässt. Es wird auch nachgelassen, dass sie richtig getragen werden, sprich, dass die Maske unter der Nase hängt.
Ja, und das sind natürlich dann Situationen, wo die Meinungen auch wirklich gespalten sind, wie man da am besten dann mit umgeht. Und das könnten natürlich jetzt auch so Ermüdungserscheinungen sein, die Leute haben, weil sie einfach jetzt schon so lange die Maske tragen müssen.
Ist das auch etwas, was Sie persönlich gehört haben von den Fahrgästen? Was sagen die genau selbst zu Ihren Erfahrungen damit?
Ja, es gibt die einen, die sagen, ich finde das super mit der Maske, ich finde es auch gut, dass wir die tragen müssen, dass das jetzt kontrolliert wird. Die anderen sagen wiederum, ich finde das total nervig, ich finde, das müsste eigentlich jeder selbst entscheiden dürfen. Und im Endeffekt muss ich mich aber dran halten, trage die Maske aber trotzdem, weil ich eben das Bußgeld vermeiden will. Und es gibt auch wieder die, die jetzt von der Polizei ermahnt werden heute und die sagen, na ja, jetzt hatte ich die Maske vielleicht nicht über der Nase, aber irgendwie muss man ja auch mal atmen, das ist total unangenehm mit diesen Dingern.
Und nun war das ja eine im Vorhinein groß angekündigte, beworbene Aktion. Und wie viel Aussagekraft hat das denn nach einem solchen Aktions- und Kontrolltag?
Ja, darüber kann man sicherlich streiten. Tatsächlich dachte ich auch, wenn alle vorgewarnt sind, dann sollten heute nicht viele Reisende negativ auffallen. Aber tatsächlich habe ich gleich am Anfang einige Polizisten gesehen, die mehrere Menschen angesprochen haben, die eben keine Maske auf hatten. Und das ist tatsächlich auch so. Ich habe bei mehreren Pendlern nachgefragt, die mir auch gesagt haben, nee, ich habe von der Maskenkontrolle heute nichts gewusst. Und insofern sind auch viele der Pendler eigentlich ganz zufrieden, dass jetzt mal kontrolliert wird, wie zum Beispiel diese Dame hier.
Wir alle müssen eine Maske tragen, ob es uns gefällt oder ob es uns nicht gefällt. Daher finde ich das schon sinnvoll. Also ich habe jetzt auch schon ein, zwei Situationen mitbekommen. In der U-Bahn, da sitzt eine Frau, nimmt die Maske runter, hustet und nimmt die Maske wieder rauf.
Ja, und das sind natürlich dann Situationen, die möchten gerade die Leute, die Maskenpflicht halten, nicht erleben.
Und wenn man solche Kontrollen denn verstetigen wollte, hätten die Verkehrsbetriebe überhaupt genügend Personal dafür in NRW?
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, so eine Kontrollaktion wie heute, die wird es auf keinen Fall jeden Tag geben. Heute sind hier rund 200 Kräfte im Einsatz, vermehrt auch Kontrolleure in den Zügen. Und nach heute wird es erstmal so weiterlaufen wie in den letzten Monaten. Und da hat man ja schon oft genug gehört, man hat eigentlich gar nicht genug Personal, um immer intensiv zu kontrollieren. Deswegen läuft sowas eigentlich eher stichprobenartig. Und so wird es vermutlich in der nächsten Zeit auch erstmal weiterlaufen.
Ein anderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist ja auch ein älteres Thema bereits, dass der öffentliche Personennahverkehr im Zuge von Corona ja deutlich weniger Auslastung hat im Laufe der vergangenen Wochen und Monate und dementsprechend es da auch wirtschaftliche Probleme gibt, auch in Nordrhein-Westfalen. Wie sieht es da derzeit aus?
Ja, so langsam tut sich da tatsächlich wieder was. Während der Zeiten mit Sonderfahrplänen gab es in NRW schon deutliche Einbußen. Die Unternehmen sprechen da von 60% und mehr. Mittlerweile fahren die Züge ja in der Regel wieder nach dem normalen Fahrplan. Und man sieht auch, die Bahnen werden langsam wieder voller. Das konnte man heute auch ganz gut an den Bahnsteigen sehen. Da knubbelt es sich doch schon wieder ganz schön. Aber auf dem Niveau vor Corona, wie man immer so schön sagt, sind die Verkehrsunternehmen noch lange nicht, sagen sie.
Informationen und Einschätzungen, Eindrücke live für uns vom Hauptbahnhof in Essen. In Nordrhein-Westfalen wird heute die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert. Kira Preuß war das für uns von dort. Vielen Dank. Die Veranstaltungsbranche ist einer der am härtesten durch Corona betroffenen Zweige. Kabarett, Konzerte und Ähnliches finden ja seit vielen Wochen so gut wie nicht statt. Umso intensiver wurde darüber nachgedacht, unter welchen Bedingungen zumindest in kleinerem Ausmaß wieder solche Events stattfinden können. Herausgekommen ist zum Beispiel eine Feldstudie, die genau das untersuchen soll. Und in diesem Rahmen gab es am Wochenende in Leipzig ein Testkonzert. Auf der Bühne stand der Sänger Tim Bensko. Im Publikum waren Musikfans mit Mundschutz und Bewegungssensoren. Und mittendrin auch unser Reporter Niklas Ottersbach.
Kurz nach 10 Uhr morgens vor der Arena Leipzig. Am Osteingang warten mehrere hundert Zuschauer, alle mit weißen FFP2-Masken, einem hochwertigen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Um den Hals der Leute baumeln kleine schwarze Bewegungssensoren, sogenannte Tracer. Die zeichnen alles auf, wo, wie lange und wie oft sich die Testzuschauer begegnen. Das Problem am Morgen: die Helfer der Uniklinik Halle haben etwa 80 Tracer falsch zugeordnet. Ein Signalchaos droht. Ein Troubleshooter muss her, ein Programm, das die einzelnen Bewegungssensoren wieder richtig einstellt.
Wer zum Troubleshooter geschickt wurde und hat da seinen Tracer bekommen, der kann jetzt nach vorne kommen, weil um die geht's uns Haupt, um die geht's uns. Linkes Zelt, Troubleshooter, ne?
Nach einer halben Stunde Verzögerung geht es weiter. Es bleibt die einzige Panne an diesem Tag. Ralf Müller hat von all dem nichts mitbekommen. Er wartet auf der anderen Hallenseite auf den Einlass. Der Veranstaltungstechniker kommt aus der Schweiz, lebt aber schon seit 13 Jahren in Deutschland. Für ihn ist das hier nicht einfach nur ein Konzerttag. Als technischer Leiter ist er in seiner Veranstaltungsfirma einer der wenigen, der noch in vollem Umfang arbeitet. Von den 700 Mitarbeitern in Deutschland sind knapp 600 in Kurzarbeit. Für Ralf Müller ist das Testkonzert ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Die Hoffnung ist schon, dass dadurch eine Studie entsteht, die man auch auf politischer Ebene verwenden kann, um einfach Argumente den Politikern gegenüber zu liefern, dass eine Veranstaltung trotzdem sicher durchgeführt werden kann. Weil die Situation, die sie momentan ist, die ist für uns nicht länger tragbar, vor allem nicht ohne weitere finanzielle Unterstützung.
Die Hoffnung der Branche lastet also auf den Schultern von Studienleiter Stefan Moritz, Leiter der klinischen Infektiologie der Uniklinik Halle. Mit seinem Experiment betritt er Neuland. Stefan Moritz bekommt Anfragen aus Australien, Belgien und Dänemark. Dort sollen demnächst ähnliche Studien gemacht werden. Normalerweise sei da eine Vorbereitungszeit von mindestens einem Jahr üblich. Jetzt waren es 3 Monate. Stefan Moritz steht im neongelben T-Shirt auf der Bühne der Arena Leipzig und gibt noch letzte Anweisungen.
Alle, die hier mal da hinten sitzen, erste Stuhlreihe, genau, da
wo wir waren. Ja, genau, hier dieser schöne Blick. Sehr schön. Für euch habe ich eine Überraschung, ihr dürft ganz nach vorne.
Szenario 1, hier sollen sich alle Zuschauer wie in Vor-Corona-Zeiten verhalten, also möglichst dicht nebeneinander sitzen. In den weiteren Szenarien werden Stück für Stück die Reihen gelichtet, sodass am Ende jeder Zuschauer einen Abstand von 1,50 Meter hat. Und noch etwas hat sich Stefan Moritz einfallen lassen, Desinfektionsmittel mit Zusatzstoff.
Wir haben da was reingemixt. Und zwar haben wir so einen kleinen Fluoreszenzfarbstoff da reingemixt.
Und nachdem ihr wieder draußen seid, sehen wir eure Abdrücke auf den Oberflächen hier. Wir haben so UV-Lampen und mit diesen UV-Lampen gehen wir dann hier durch. Und insgesamt 30 Leute untersuchen jede Oberfläche genau, wie viel ist hier drauf. Also ist wenig, ist mittel oder viel. Und so finden wir Oberflächen, die einfach ein bisschen gefährdet sind, wo man vielleicht in Zukunft mehr drauf achten muss.
Einlass, Einweisung und dann ist schließlich er dran, Tim Bensko mit Band.
Guten Morgen, Leipzig!
Wir sind dafür da, ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen und das Ganze für euch so realistisch wie irgendwie möglich zu gestalten. Und da ihr ja alle in eurer Funktion heute Weltretter seid, spielen wir jetzt einen Song, der quasi auf den ein bisschen mehr Realismus verbreitet. Nur noch kurz die Welt.
Musik, Pause, umsetzen, Musik, Pause, nochmal umsetzen. So geht das den ganzen Tag. Studienleiter Stefan Moritz, seit 5 Uhr morgens auf den Beinen, zeigt sich 12 Stunden später erleichtert. Alle hätten sehr diszipliniert ihre Maske getragen. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen. Statt der avisierten 4200 Testzuschauer kam am Ende nur 1400. Für den Studienleiter der Uniklinik Halle aber verkraftbar.
Wir mussten natürlich dadurch, dass es jetzt nur ein Drittel etwa der erwarteten Personenzahl ist, Abstriche machen. Aber ich glaube, diese Abstriche können wir verkraften. Also ich glaube, wir haben gute Daten jetzt, nicht das zu 100%, was wir uns erhofft haben, aber wir haben eine, glaube ich, sehr gute Datenbasis und mit der können wir jetzt weiterarbeiten.
Draußen vor der Arena steht Veranstaltungstechniker Ralf Müller. Auf dem Nasenrücken der Abdruck der FFP2-Maske. 8 Stunden hat er sie getragen. Irgendwie merkwürdig, so ein Konzert zu verfolgen, sagt der 37-Jährige.
Das fand ich nach wie vor das Anstrengendste überhaupt, weil einfach man das Gefühl hat, die Emotionen, die man auch sonst bei einem Konzert verspürt, das ist, man fühlt sich einfach mit einer Maske eingeschränkt und ein Stück weit auch eingesperrt. Das ist ganz komisch.
Dennoch, irgendwie müsse es ja in seiner Branche weitergehen. Jetzt heißt es erstmal abwarten, denn bis Studienleiter Stefan Moritz Ergebnisse liefert, vergehen nochmal mindestens 4 bis 6 Wochen. Alleine die Bewegungssensoren, die sogenannten Tracer, hätten 4 Terabyte Datenvolumen geliefert, das sind 4 Millionen Megabyte. Die eigentliche Arbeit geht für die Forscher der Universitätsmedizin Halle jetzt erst los.
Ein Bericht unseres Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Über Chancen und Fallstricke des bedingungslosen Grundeinkommens wird seit langer Zeit immer wieder gestritten. Derzeit ist das erneut der Fall, das Ganze vor dem Hintergrund einer großen Langzeitstudie, an der etwa das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beteiligt ist. Ein ähnliches, aber doch etwas anderes Konzept hat die Berliner Landesregierung vor einiger Zeit auf den Weg gebracht. Es heißt solidarisches Grundeinkommen, das also nicht bedingungslos sein soll und das ebenso derzeit erforscht wird. Über den Zwischenstand berichtet Claudia van Lack.
Der Dienst von Axel Bünger beginnt morgens um 7. Quartiersläufer, so nennt sich sein Job bei der Wohnungsbaugesellschaft Mitte. In Friedrichshain ist er für das Umfeld der landeseigenen Häuser zuständig, meldet Graffiti, kontrolliert die Spielplätze. Jetzt steht der 53-Jährige, blaues T-Shirt, blaue Arbeitshose, vor den versenkten Müllcontainern in der Friedensstraße und schüttelt den Kopf. Ein Mieter hat seinen Beutel mit Essensresten und leeren Büchsen neben den Mülleimer gelegt. Eine Schar Wespen macht sich darüber her.
Es gibt leider auch viele Leute, die schaffen es nicht mal, obwohl der gleich hier ist, darin zu schmeißen.
Bünger besorgt sich einen Schlüssel für den Hausmüllcontainer, streift schwarze Gummihandschuhe über und befördert die übel riechende Tüte in die versenkbare Tonne.
Ja, das war's schon. Wenn man erstmal einen Blick dafür hat, also ist ja so schlimm. Manche Wohnecken sind, das verstehe ich immer nicht. Ich sagte nur mal Nestbeschmutzer dazu. Wie kann man in einer Gegend, wo man lebt, das so versauen, dass es so eklig manchmal ist?
Axel Bünger ist ein hilfsbereiter Kumpeltyp. Im linken Ohr trägt er drei große Silberringe, der Schädel ist frisch geschoren, der Bart gestutzt. Er hat nie eine Berufsausbildung gemacht, hat als Bauhelfer gejobbt und als Fahrgastbetreuer. Dann wurde er arbeitslos. Als das Jobcenter ihm die Stelle als Quartiersläufer anbot, sagte er sofort zu. Die Arbeit sei super.
Sehr, weil erstmal bin ich draußen. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Ich habe viele Kontakte, was auch ganz meinem Wesen entspricht, sag ich mal. Ja, macht Spaß.
Axel Bünger verdient 2.100 Euro brutto. Jetzt hat er dreimal mehr zur Verfügung als vorher mit Hartz IV. Außerdem fühlte er sich vom Jobcenter schlecht behandelt.
Man wird doch schon sehr drangsaliert oder versucht, in Sachen zu drängen, wo sie gerade Leute brauchen, wo man eigentlich ja keine Affinität zu hat oder überhaupt ein Interesse, wo sie dann sagen, na, ihre Ansprüche sind aber hoch.
Axel Bünger ist einer von genau 543 Nutznießern des solidarischen Grundeinkommens. Die Vorteile gegenüber Hartz IV? Bezahlt wird der Tariflohn oder der Landesmindestlohn in Höhe von mindestens 12,50 Euro die Stunde. Außerdem ist der Job unbefristet. 5 Jahre lang kann Bünger bei der Wohnungsbaugesellschaft Mitte arbeiten. Wenn das Unternehmen ihn danach nicht übernimmt, bekommt er einen Job in einem anderen landeseigenen Unternehmen. Die Idee zum solidarischen Grundeinkommen stammt von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller.
Und viele Menschen brauchen Arbeit, wollen arbeiten, können arbeiten und sie wollen eine sinnvolle Beschäftigung haben und nicht über kurzfristige Arbeitsmarktinstrumente von einer Maßnahme in die andere geschickt werden.
Nachdem der SPD-Politiker gemeinsam mit Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung das Modellprojekt entwickelt hatte, stellte er es dem Bundesarbeitsministerium vor, versuchte seinen Parteifreund Hubertus Heil für seine Idee zu gewinnen. Doch Heil lehnte ab und legte im Gegenzug ein eigenes bundesweites Programm auf, das sogenannte Teilhabe-Chancengesetz.
Wir haben, um es vorsichtig zu sagen, wenig Unterstützung bekommen von der Bundesebene, aber wir waren fest davon überzeugt, wir haben hier eine gute und richtige Idee. Und die ersten Schritte, dass wir jetzt über 500 Stellen besetzt haben schon, ich glaube, das bestätigt uns auch in diesem Gedanken.
In beiden Fällen geht es um die Unterstützung von Langzeitarbeitslosen, wobei das Berliner Landesprogramm früher ansetzt als das des Bundes. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit äußerte sich kritisch über das Berliner Modellprojekt, ebenso das bundeseigene Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dessen Vizechef Ulrich Wallwey gibt zu bedenken:
Ich muss die richtigen Personen auswählen. Ich darf nicht dafür sorgen, dass Personen da reinkommen, die wir auch in anderer Form letztendlich dann auch in Beschäftigung bringen könnten. Und wir müssen dafür sorgen, dass letztendlich auch die Suche auf dem ersten Arbeitsmarkt auch tatsächlich bestehen bleibt. Deswegen darf das keinesfalls unbefristet sein.
Die Wirtschaft forderte, Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt dürften nicht durch die staatlich geförderten Stellen verdrängt werden. Es dürfe keine Konkurrenz entstehen. Deshalb sind lediglich Helfertätigkeiten erlaubt. In der Wohnungsbaugesellschaft Mitte unterstützen jetzt 5 Quartiersläufer die regulär bezahlten 30 Hausmeister. Axel Bünger fühlt sich unterfordert.
Ich darf ja nicht viel machen. Manchmal fühle ich mich selber ein bisschen nutzlos. Ich durfte eigentlich noch nicht mal einen Hof fegen oder eine Glühbirne austauschen, durfte ich eigentlich auch nicht.
Der 53-Jährige will die angebotene Weiterbildung nutzen, um später vielleicht in einen qualifizierten Hausmeisterjob wechseln zu können. Das solidarische Grundeinkommen wird wissenschaftlich begleitet. Der rot-rot-grüne Berliner Senat hofft nach wie vor, dass andere Länder oder gar der Bund diese Idee ebenfalls umsetzen.
Eine Zwischenbilanz des sogenannten solidarischen Grundeinkommens in Berlin, zusammengefasst von Claudia van Laak. Musik. Leerstand in Studentenwohnheimen, in Berlin zumindest. Normalerweise ist das nicht der Fall in Zeiten von Corona, aber offenbar umso mehr. Und das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere. Gleich im Anschluss an diese Sendung dann mit der Kollegin Josephine Schulz um 3:05. Und das war es mit Deutschland heute an diesem Montag, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.